Die Feinkostlebensmittel verdrängen also die Möglichkeit des ideellen Migranten zum Dauertelefonieren. Berlin-Neukölln ist der Stadtteil mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen von 750 Euro. Berliner Durchschnitt liegt bei 875 Euro, Zahlen für 2004. Dafür ist der Bezirk einer, mit der zweithöchsten Quote von Bezieherinnen und Beziehern von staatlichen Transferleistungen. Wer etwa im Stadtteil Berlin-Neukölln mit hohem Anteil von Migrantinnen und Migranten durch die Hauptstraßen läuft, der kann die Zustände dort bewundern, die eben davor romantisch verklärt werden. Trostlos reiht sich dort Dönerladen an Spielsalon, an Ramschladen, an Falafelladen, an Handyshop, an Ramschladen und so weiter. Wer hier wohnen muss, der hat wirklich nichts mehr zu lachen im Leben. Stattdessen wird der Hass geschürt gegen alles, was nach Luxus riecht, und das Elend von sozial segregierten Stadtvierteln wird verklärt. Übrigens, preiswerte Läden mit Waren des täglichen Bedarfs sind wohl eher Discount-Supermärkte und eben nicht 10 Telefonshops in einer Straße. Wenn man sich schon mit sozialer Ungleichheit beschäftigt, dann sollte man soziale Segregation im Blick haben. Und genau auf der gleichen Ebene könnte man auch einfach zurückargumentieren, dass der Zuzug von Besserverdienten eben auch Ressourcen in den Stadtteil bringen kann und die Lage der dortigen Bevölkerung materiell verbessern könnte. Etwa eben diese Konsumausgaben in lokalen Geschäften, die getätigt werden, etwa durch bürgerschaftliches Engagement, etwa durch die Chance, dass die Kinder der Gutverdienenden eben hier auf die Schule geschickt werden, was den Kindern der sozial Schwachen zugutekommt. Das ist zwar auch nicht revolutionär, aber allemal besser, als hier nach einem Schuldigen zu suchen. Und das wäre auch mal eine These, darauf bezieht sich auch die Kapitalismuskritik, die hier aufgefahren wird, nämlich die Suche nach dem Schuldigen. Konkret benennbare Akteure werden für Veränderungen verantwortlich gemacht. Statt Kapitalismuskritik wird Schuldzuweisung betrieben. Klassenkampfdenke des Dualismus von Proletariat versus Kapitalisten wird hier auf den Wohnungsmarkt eben rübergeklappt. Dann stehen sich Mieter und Vermieter eben antagonistisch gegenüber. Gleichzeitig gilt der Yuppie als prototypischer Bürger, der sich stellvertretend das proletarische Viertel eben aneignen will. Zwar werden bei der Anmietung von Wohnungen keine Waren produziert, dennoch wird auch hier wieder das raffende versus das schaffende Kapital eben hineinprojiziert. Der Vermieter, der günstigen Wohnraum anbietet, ist okay, während derjenige, der teure Wohnungen anbietet, eben als Wucherer gebrandmarkt wird. Kapitalismus wird zur Einstellungssache, es sind böse Menschen schuld und nicht etwa das Wertgesetz, wenn die Mieten steigen. Wo in der wissenschaftlichen Diskussion um Gentrification eben wenigstens teilweise noch strukturelle Prozesse beschrieben werden, fällt das im linken Denken dann zumeist weg. Dann geht es nur noch darum, benennbare Akteure verantwortlich zu machen, nämlich konkret Spekulanten, Heuschrecken, Yuppies. Und das sind auch die Hassobjekte der Initiativen, die sich gegen Gentrification engagieren. Ja, nur damit weist man sich eigentlich auch in guter Gesellschaft mit Teilen der deutschen Mehrheit. Zitat dazu aus der bürgerlichen Presse der Berliner Morgenpost vom 11. Mai 07. Bei so viel geballter Bautätigkeit und internationaler Investorenmacht ist es nicht verwunderlich, dass im Kiez die Heuschreckenängste umgehen. Zitat Ende. Die Linke radikalisiert eigentlich nur das Unbehagen der Deutschen gegen den Kapitalismus. Die Linke ist der Lautsprecher der Ideologie, wonach kleine Läden als gut gelten, große Firmen jedoch als schlecht. Um da mal dagegen zu halten. Die Arbeitsplätze bei McDonald's sind eben nicht schlechter als in einem Dönerladen. Das Essen ebenso wenig. Discounter-Supermärkte bieten eine günstige Einkaufsmöglichkeit, gerade für Leute mit niedrigem Einkommen. Und der nette Tante-Emma-Laden bzw. Spätkauf verkauft teilweise eben die gleichen Produkte von Discounten, nur wesentlich teurer. Und wo es bei Lidl eben zumindest noch einen festen Arbeitsvertrag für die Angestellten gibt, bei aller Kritik an der Firma, darf der Ladenbesitzer im eigenen Geschäft eben rund um die Uhr stehen und sich selbst ausbeuten, ohne irgendeine Absicherung. In diesem Zeitartikel wird zum Beispiel ein türkischer Gemüsehändler im Prenzlauer Berg eben genannt, der nachts auf einer Matratze im Keller schlafen muss, um morgens dann direkt zum Großmarkt zu fahren, um hinterher direkt im Laden wieder zu stehen. Wer setzt sich für den bzw. gegen dessen unmenschliche Arbeitsbedingungen ein? Ja, das ist dann nicht im Fokus. Und das sogenannte Cannibalizing, also dem Eröffnen von sehr vielen Filialen in einem kleinen Gebiet, das Ketten wie Starbucks vorgeworfen wird, das betreiben kleine Läden ohne irgendeine Absprache viel extremer. Etwa wenn sich im Berliner Beispiel in bestimmten Straßenzügen in jedem Haus eben ein kleiner Kiosk unten befindet. So geht Kapitalismus, aber davon will man ja irgendwie nichts wissen. Und daran anknüpfend folgt eben auch ein relativ bestimmtes Verständnis von öffentlicher Raum. Im Ankündigungstext wurde ja für heute die Frage aufgeworfen, was der öffentliche Raum eigentlich ist. Also erstmal ist der öffentliche Raum eben nicht der private Raum. Der private Raum ist abgegrenzt und nicht allgemein zugänglich. Der öffentliche Raum dagegen ist für jedermann zugänglich. Da kommen wir langsam eben zum Kern. Diese Begriffe setzen notwendigerweise den demokratischen Rechtsstaat voraus. Das Begriffspaar Öffentlichkeit und Privatheit ist notwendigerweise ein bürgerlich-demokratisches. Und auch der öffentliche Raum ist eben nicht ohne Besitzer. Der Staat bzw. Volk sind nach der bürgerlichen Auffassung die Besitzer desselben. Die Produktion von Waren dagegen befindet sich in privatem Besitz. Im Zusammenhang mit Gentrifizierung wird eben ein Verschwinden des öffentlichen Raums beklagt. Wer jetzt hier eine Privatisierung kritisiert, will gegen einen Verkauf öffentlicher Grundstücke an private Besitzer mobil machen. In der Indie-Media-Printausgabe zu Stadtumbau und Verdrängung heißt es im Artikel Spreeufer Neudenken. Zitat: Die Konzerne, die sich für Media Spree engagieren, haben nur Interesse an maximalen Profit. Egal ob kommerzielle Kultur, O2-World, Büroflächen oder Eigentumswohnungen errichtet werden, Zweck der Bebauung ist privatwirtschaftliche Gewinnerwartung. Der Verkauf der städtischen Grundstücke bedeutet die Privatisierung öffentlichen Raums. Und weiter: Berlin hat wesentlich mehr von Spreeuferbereichen und öffentlichen Nutzungen. Die Menschen, die in Kreuzberg und Friedrichshain wohnen, haben etwa als Arbeitnehmerinnen und Mieterinnen ein eigenes Interesse, das sich nicht mit dem Interesse der Investoren deckt. Gute Arbeit zu gutem Lohn, günstige Mieten und kulturelle Angebote und öffentlich nutzbare Freiflächen. Wenn Linke sich also hier beschweren, dass da Volksbesitz, also staatliche Besitzgüter, verkauft würden, dann handeln sie als besorgte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die bestimmte Vorstellungen davon haben, wie das Verhältnis von Staat und Markt geregelt sein sollte. Zwar wird einerseits erkannt, dass Unternehmen Profitinteresse haben, andererseits wird hier ein städtisches bzw. staatliches Eigentum als gut und erhaltenswert gesehen. Es ist eben nicht der Kapitalismus, der als Ganzes kritisiert wird. Einige Teile davon gelten eben als ausgenommen und völlig abgetrennt. Einzig das Verhältnis zwischen Staat und Markt sollte zugunsten des Ersteren verschoben werden. Es geht also um den Erhalt von öffentlichen, das heißt verstaatlichten Flächen. Der Staat gilt als neutrales Instrument, das zurückerobert werden sollte und eben dem Kapitalismus Bereiche entzieht. Also Staat als Umverteilungsinstrument. In der Sozialpolitik spricht man hier von Dekommodifizierung, also Entmarktlichung, dass bestimmte Teile eben entmarktlicht werden. Wenn also gesagt wird, Wohnen ist Menschenrecht, dann impliziert das eigentlich schon den Ruf nach dem Staat, denn der gewährt schließlich dann auch die Rechte. Das ist der übliche Etatismus, der Traum vom starken Staat, der hier als linke Politik verkauft wird. Der Staat soll als Verwalter der eigenen Interessen diese gegen das Kapital durchsetzen. Und das Kapital, das sind nach dieser Lesart eben ausschließlich Konzerne. Die Interessen zwischen Staat und Bevölkerung fallen dabei auch noch in eins. Schließlich hat Berlin ja mehr davon, wenn der Standort aufgrund eines zufriedenen Proletariats brummt. Letzten Endes wollen diese Leute dann auch nichts anderes als einen gut funktionierenden Kapitalismus. Die politischen Forderungen, mit denen hier an den Staat appelliert werden, sind Arbeit für alle, alles soll billig sein und dann noch staatlich finanzierte Kultur. Und der Staat möge bitte die Zeche für das Ganze zahlen. Nicht, dass man jetzt gegen Parks im Gegenzug als politische Forderung sein sollte. Realpolitik kann ja auch bedeuten, dass man sich im Stadtviertel beispielsweise für Grünanlagen einsetzt. Wobei aber schon mal die Frage eben gestellt werden sollte, ob die Antwort auf alle städtebaulichen Fragestellungen Grünfläche lauten muss, was sehr oft leider auch passiert und einfach keine Lösung darstellt. Inakzeptabel wird es aber dann, wenn das Ganze beschriebene als widerständige Praxis und mit dem Anspruch eben auf Kapitalismuskritik vorgetragen wird. Es geht hier nämlich nicht um realpolitische Forderungen, sondern um Leitbilder und die sind leider eben auch ernst gemeint. Und das ist eben auch das gleiche Horn, in dem die Staatssoziologie die stößt. Dann. André Holm schreibt beispielsweise in seiner Dissertation die Restrukturierung des Raums, Zitat: Die Ökonomie ist in marktwirtschaftlichen Gesellschaften eine bestimmende und dominante Sphäre. Insbesondere politische Entscheidungen, die sich am Gemeinwohl orientieren, müssen den marktwirtschaftlichen Prinzipien oft abgetrotzt werden. Und genau so geht Sozialismus in Deutschland. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Der Staat soll als Verbündeter das entgrenzte Kapital in seine Schranken weisen, ansonsten drohe ein Elend wie im Manchester des 19. Jahrhunderts. Karl Marx dagegen verstand den Kapitalismus als soziales Verhältnis und wie schon die Situationistische Internationale oder Frankfurter Schule zeigten, zieht sich eben die durch die Warenproduktion verursachte Ideologie durch alle Teile der Gesellschaft. Vertreter des deutschen Sozialstaats dagegen externalisieren und reduzieren das Kapitalverhältnis auf Firmen, Bauprojekte und Spekulanten. Auf der anderen Seite steht dann unberührt das widerständige Soziale, das immer neuen Angriffen durch die fremden Kolonisatoren ausgesetzt ist. Im Endeffekt würde ich das auf den Nenner Sozialstaatslinke bringen. Der Staat ist an sich ganz gut, wurde nur irgendwann eben an die neoliberale Verschwörung verraten und wird seitdem eben für fremde Zwecke eingesetzt, die nicht mehr dem Volke dienen. Zu dem gerade Gesagten eben die Antithese. Kann man jetzt hier einfach pauschal den Hass auf das gute Leben unterstellen, da eben bestimmte Aspekte des Kapitalismus abgelehnt werden? So einfach ist das nicht. Bestimmte Teile des Protests muss man sich näher ansehen. Ich als Anwohner hätte nämlich auch keine Lust drauf, dass zu meiner Straße eine weitere Brücke für Autoverkehr gebaut wird und damit meine Lebensqualität eingeschränkt wird, was eben gerade in Kreuzberg zu passieren droht. Genau an dem Punkt wird er eben auch nicht gegen Fortschritt protestiert, was man unterstellen könnte, sondern da liegt ja etwas sehr Konkretes dran an dem Argument, dass hier ein weniger an Brücke für die Anwohnerinnen und Anwohner eben ein Mehr an gutem Leben bedeutet. Anders sieht das jetzt aus, wenn prinzipiell gegen McDonald's oder Errichtung eben von einem McDonald's, was eben auch in Kreuzberg passierte, polemisiert wird, was eben eindeutig ideologisch motiviert ist und eigentlich auch keiner Diskussion bedarf. Vielleicht dazu die Frage, was hat das alles denn überhaupt mit Kapitalismuskritik zu tun? Die Antwort, eventuell vielleicht gar nichts. Oft steckt nämlich nicht der Neoliberalismus oder vielleicht auch Gentrification hinter den Vorgängen und es wird dann tautologisch, wenn man versucht, daraus irgendwas über den Kapitalismus abzuleiten, weil der ist ja sowieso immer und an allem schuld. Lässt er die Viertel verkommen, dann ist er schlimm und wertet er sie auf, dann ist das eben genauso schlimm. Vielleicht ist die Strategie der subkulturellen Linken, eben alle Phänomene auf sich selbst zu beziehen und alles zu einem Kampf zusammenfassen zu wollen, gerade verfehlt. Vielleicht geht es eben manchmal gerade nicht ums Ganze, sondern wirklich nur um das Partikulare, nämlich darum, dass jetzt linke Zentren zum Beispiel, die von Räumung bedroht sind, eben weiter existieren können und erhalten werden. Insofern die vorsichtig formulierte Hypothese, dass man vielleicht bei Stadtwahlarbeit weniger auf das Gemeinwohl, so eine obskure ideelle Kategorie, sondern sich auf Interessen von sozialen Gruppen berufen sollte und diese dann aber auch kritisieren sollte. Wenn unter dem Deckmantel, wie dieses eine Zitat, was ich vorhin vorgelesen hatte, eben auch Schindluder getrieben wird. Wo das eine eben frei im Raum schwebt, können aber Interessen, und das ist, denke ich, auch der Vorteil davon, eben potenziell noch eher benannt werden und eventuell auch miteinander ausgehandelt werden. Und das wäre zumindest ein Versuch, weg von diesen ideologischen Kategorien zu kommen und auf eine, naja, materielle Basis zu kommen und eben versuchen, hier mit Mitteln der Vernunft Veränderungen im Stadtviertel zu beurteilen. Und damit möchte ich auch eine Zusammenfassung von dem bisher Gesagten versuchen. Ich habe auf der einen Seite eben die Gentrification-Forschung aufgezeigt im ersten Teil. Dort gibt es eben die Angebots- und Nachfragemodelle, um die Aufwertung von Wohnvierteln zu erklären versuchen. Im zweiten Schritt habe ich versucht zu zeigen, wie dieses Konzept von linken Aktivismus eben aufgegriffen und radikalisiert wird. Dabei gibt es aber auch durchaus personelle Überschneidungen, denn einige Forscherinnen und Forscher sind gleichzeitig eben auch Aktivistinnen und Aktivisten. Hier in diesem Bereich gibt es dann aber keine Beschränkungen durch den Zwang zu wissenschaftlicher Objektivität mehr. Interessant vielleicht noch der Fakt, dass große Bauprojekte oft eben als Katalysator der Unzufriedenheit gelten. In Bauprojekten entzünden sich eben oft schwelende Konflikte. Sie sind dann der Anlass, über den gesprochen werden kann. Es manifestiert sich dann eben im Diskurs. Es ist so, als würde es irgendwas Handfestes, Materielles, Konkretes brauchen, wie eben ein Bauwerk, um abstrakte Ideen, Vorurteile, Ideologie und was auch immer in Form zu verbringen, um dem Ganzen Form zu verleihen. Denn in wenigsten Fällen ist der Protest begründet. Anderes Beispiel wäre eben lokale Initiativen gegen Neubauten von Moscheen, bei denen sich auch auf eben dieser kleinteiligen Ebene Vorurteile bzw. handfester Rassismus der Mehrheitsgesellschaft eben kulminiert und entlädt. Generell zurück zu Stadtvierteln. Das wäre mal die Frage bei der Gentrifizierung bzw. vermuteten Gentrifizierung, ob ein Alarmismus da wirklich angebracht ist. Veränderung wird nämlich immer nur negativ begriffen. Es kann ja also zum Beispiel auch sein, dass Großbauprojekte eben gar keinen Einfluss haben. Wenn sich im Hamburger Schanzenviertel die Bevölkerungszusammensetzung eben über Jahre hinweg ändert, dann liegt das eben nicht am Umbau des Schanzenturms zu einem Hotel. Oder wenn in Berlin irgendwie eine große Multifunktionshalle gebaut wird in ein Gebiet, wo einfach davor nichts war, dann wäre eben auch da erstmal zu klären, was denn überhaupt Effekte auf umliegende Gebiete, die noch auf der anderen Flussseite sind, überhaupt wären. Ich behaupte auch nicht, dass Gentrification oder Prozesse der Aufwertung generell überhaupt nicht stattfinden. Die Wirklichkeit ist einfach nur viel komplexer, als es so einfach gestrickte Kampagnen vermitteln wollen. Und so wird eben statt Aufklärung Propaganda produziert und feste Identifikationsangebote vorgelegt. Denn bevor die Leute irgendein Argument prüfen, haben sie ja schon eine Meinung, dass eben Mediaspray versenkt werden müsste oder dass alles ganz schlimm wäre, was da gerade passiert. Das ist genau dieser Fatalismus und Fanatismus der Gentrification-Gegner, der eben Angst macht. Studien kommen zum Ergebnis, dass Gentrification entweder gar nicht oder nicht so stattfindet. Trotzdem wird eine konstante Panikstimmung verbreitet und eben so ein Bedrohungsszenario entworfen. Und das würde ich als recht mieses Spiel mit der Angst bezeichnen, wo auf der anderen Seite eben dann noch an den Staat appelliert wird. Wenn man eben nach einem Schuldigen sucht, könnte man ja auch, gesetzt den Fall, das Modell würde stimmen, dann eben die eigene Rolle, das bei dem ganzen Treiben durchleuchten. Denn es sind ja gerade die subkulturellen Linken, die dem Viertel ein alternatives Image verpassen und gerade an diesen Mythen eben stricken, dass eben Hamburg, St. Pauli so als alternativ gilt, Berlin, Kreuzberg oder Konnewitz eben. Und genau dieser Imagewandel ist ja auch eine Voraussetzung für Gentrification. Insofern, vielleicht Schlusswort, sind die aufgezeigten Vorstellungen eben nicht schlimm, weil sie Realpolitik betreiben, sondern weil sie überhaupt keine Vorstellung davon haben, dass sie eben den Staat affirmieren. Und darum würde es meines Erachtens auch gehen. Die Zwänge einerseits, den Anspruch radikaler Kritik andererseits zu formulieren, um im nächsten Schritt dann zu überlegen, wie sich beides eben unter einen Hut bringen lässt. Dann kann man nämlich strategisch handeln und Kompromisse eingehen, ohne sich selbst zu täuschen. Realpolitik ist ein mühseliges und schmutziges Geschäft. Wer die Unbeflecktheit seiner hohen Ideale bzw. Theoreme schützen möchte, der kann das hier vergessen. Ja, danke.
Ja, ich danke Hans-Christian Pzarr für seinen Vortrag. Wir würden jetzt theoretisch zur Diskussion kommen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob nach dem sachlichen Vortrag jetzt überhaupt noch Fragen offen sind und sich hier noch Kritik finden lässt. Ich würde bevorzugen, sozusagen, dass direkte Meldungen mit direkter Antwort erfolgen. Ja, und die erste Meldung habe ich schon gesehen, Matthias.
Ich muss einfach sagen, die Version, die du von Gentrification